Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute ist die Vorstandsvorsitzende von DB Cargo und Vorständin Güterverkehr der Deutschen Bahn, Sigrid Nikuta. Eine Frau, die den Ruf hat, dass sie geholt wird, wenn es schwierig ist und Ideen gefragt sind. Und den Ruf hat, dass sie sich wirklich sehr detailliert einarbeitet, auch in technische Details. Herzlich willkommen, Frau Nikuta.
Schönen guten Morgen, Frau Heise.
Und da möchte ich Sie nicht prüfen. Ich bin in der Vorbereitung über ein ganz wunderbares Wort gestolpert, was ich noch nie gehört hatte. Mal gucken, ob Sie es vielleicht noch kennen. Pantograph. Was ist ein Pantograph? Wissen Sie das?
Pantograph, das ist ein Stromabnehmer, den habe ich auf der Lokomotive, und der Pantograph verbindet sich dann mit der Oberleitung, und damit fahren dann elektrische Lokomotiven.
Und eben auch Busse. Und deswegen haben wir, wenn E-Busse irgendwie dann doch noch Strom abnehmen müssen, und deswegen haben wir da eine wunderbare Verbindung zwischen Ihrem jetzigen Bereich, der Deutschen Bahn, und dem ehemaligen Bereich, Ihrem ehemaligen Job, nämlich bei den Berliner Verkehrsbetrieben der BVG. Da ging es dann um E-Busse, also Prüfung sofort bestanden.
Ganz genau. Also auch dort haben wir, aber ich glaube, nur 3 oder 4 Busse mit Pantographen im Einsatz. Die restlichen sind batterieelektrisch.
Also es stellt sich heraus, tatsächlich, Sie wollen sich auch in Technik einarbeiten. Sie wollen auch die Technik verstehen.
Das ist ganz, ganz wichtig, in meinen Jobs, die ich bisher hatte, ganz tief auch in die Technik zu gehen. Bei der BVG war ich ja auch die überwiegende Zeit eben auch allein verantwortlich für die ganze Technik und Infrastruktur.
In unserem Gespräch ist zu Gast Sigrid Nikuta. Die ist seit Januar Chefin von DB Cargo, also für den Güterverkehr der Deutschen Bahn zuständig. Ich glaube, jeder hat sich irgendwann schon mal über die vielen Lkw geärgert auf den Straßen und Autobahnen. Vernünftig betrachtet müsste so eine Verlagerung von Gütern auf die Schiene ja eigentlich ein Selbstläufer sein, denke ich jedenfalls immer, schon allein aus Umweltgründen. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. DB Cargo jedenfalls schreibt rote Zahlen. Woran liegt das, Frau Nikuta?
Mhm. Ja, Frau Heise, eigentlich ist es intuitiv, dass Güter auf die Schiene gehören. Und diesen Spruch, Güter gehören auf die Schiene oder mehr Güter auf die Schiene.
Kennen wir auch schon eine Weile.
Genau, solange ich lebe. Mein Vater hat mir gesagt, so in meinem Geburtsjahr 1969 wurde er publik. Und das stimmt, mit dem damaligen Leberplan, der wirklich sehr konsequent vorsah, wie man diese Verlagerung macht. Das Gegenteil ist der Fall seit über 50 Jahren. Es entsprach auch nicht dem Zeitgeist. Wir erinnern uns, in den 70er Jahren wurde Berlin zur autogerechten Stadt umgebaut.
Ja, da ist es schwierig, jetzt eine klimagerechte Stadt daraus zu machen, vielleicht sogar eine autofreie. Wir wollen ja jetzt nicht 50 Jahre zurückgucken, aber da sieht man schon mal, also manche Dinge entwickeln sich, obwohl sie von allen als richtig empfunden werden, in die falsche Richtung. Was wollen denn Sie da jetzt machen?
Genau, es hat sich in die falsche Richtung entwickelt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es für alles den richtigen Zeitpunkt gibt. Und jetzt haben wir dieses historische Zeitfenster, in dem wir es wirklich schaffen können, zurückzuverlagern auf die Schiene.
Warum können wir das jetzt schaffen?
Das Thema CO2, das Thema Umweltschutz, Pariser Klimaschutzabkommen, Demos, Friday for Future etc., diese Ernsthaftigkeit, dass etwas passieren muss, die gab es in den letzten Jahrzehnten nicht. Und ich finde diesen Spruch so passend. Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt. Und wahrscheinlich die letzte, die noch richtig etwas daran ändern kann. Diesen Spruch finde ich sehr richtig. Und deshalb sage ich, jetzt heißt es anzusetzen und wirklich diese Rückverlagerung zu managen.
Aber hat die Bahn denn überhaupt die Möglichkeiten, tatsächlich kundengerecht, das sind dann ja Industriebetriebe beispielsweise, kundengerecht diese Verlagerung auf die Bahn durchzuziehen? Im Klimapaket der Bundesregierung soll in 10 Jahren ein Viertel der Güter auf die Schiene verlagert sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total erschüttert, als ich gelesen habe, dass das jetzt 18% 5% nur sind.
Genau.
Also ich hätte es sowieso schon viel stärker erwartet. Das heißt ja, man muss attraktiver werden, offenbar für die, die es immer noch nicht sich leisten können, wahrscheinlich ihre Güter mit der Bahn zu transportieren. Was machen Sie denn da?
Also das Ziel ist, von 18% auf 25% ja. Anteil zu kommen. Einerseits. Gleichzeitig sagen alle Prognosen, dass der Warenwirtschaftsverkehr in den nächsten Jahren um ungefähr 40% steigen wird. Das heißt, wir werden ein Mehr an Gütern bekommen. Und da gibt es im Grunde nur zwei Alternativen. Entweder ich baue neue Autobahnen flächendeckend oder ich schaffe es wirklich auf die Schiene zu verlagern.
Ja, aber wie schaffen wir es denn auf die Schiene?
So, es gibt ganz viele Wege dazu. Ich fange mal an, chronologisch aufzuzählen.
Oho, die Sendung wird bis 10 verlängert.
Genau.
Bis 12 verlängert.
Bis 12, aber ich mache es auch in Kurzform. Natürlich haben wir Unternehmen, die eigene Gleisanschlüsse haben. Da ist es sehr einfach, wieder zu verlagern, mehr zu fahren. Dann haben wir Unternehmen, die gerne möchten, aber keinen eigenen Gleisanschluss haben. Da kann ich abholen, per LKW, gerne zukünftig per Elektro-LKW und dann einige Kilometer später auf die Schiene umladen. Das ist einer der großen Wege der Verlagerung, den nennen wir im Fachjargon kombinierten Verkehr. Also sprich, eine intelligente Kombination, ganz kurze Strecken mit dem LKW, dann auf die Schiene gehen, dann 400.000 Kilometer auf der Schiene fahren und dann wieder abladen. Das sind eigentlich einfache Möglichkeiten, wie wir es hinbekommen, zu verlagern.
Aber ich nehme mal an, dass das auch teure Möglichkeiten sind. Und die Bahn ist ja auch immer gehalten, bekommt ja jetzt auch gerade sehr viel Geld. Das hat jetzt mit Corona zu tun. Sparsam zu sein, zumal die Bahn ja Eigentümerbund, also wir Steuerzahler ja da auch was mit zu tun haben. Das ist doch ein ziemlicher Druck, den Sie da irgendwie auszuhalten haben. Und wo ich hingucke, ist es auch eigentlich die Quadratur des Kreises. Also dieses besser werden, moderner werden, der Digitalisierung nicht hinterherlaufen und gleichzeitig sparen müssen. Das scheint mir, Sie nennen es wahrscheinlich Herausforderung.
Stimmt. Es ist eine große Herausforderung, die aber alternativlos ist.
Da haben wir das zweite Stichwort.
Beispiel Steuerzahler. Wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzieren das ganze System Straße ja. Wir finanzieren den Lkw-Verkehr mit. Wir ärgern uns, wir finanzieren ihn aber, indem wir alle die Kosten, die der verursacht, mittragen. Bei der Schiene ist es anders. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach eine ganz transparente Kostenbasis haben, eine Kostenehrlichkeit zwischen Schiene und anderen Verkehrsmitteln.
Jetzt geht es ja wahrscheinlich dann doch aber nicht um Ihre Wünsche, sondern was Sie davon umsetzen können.
Ja, also
haben Sie da die Handhabe?
Das ist mein Job, das, was ich mir wünsche, auch hinzubekommen. Im Unternehmen und auch mit den politisch Verantwortlichen zu diskutieren und da erreicht man natürlich nie alles, aber gewisse Dinge davon dann auch Realität werden zu lassen.
Und Sie treffen im Moment auf offene Ohren.
Stimmt.
Über den Kitzel marode Unternehmen zu retten, kann ich vielleicht mehr erfahren von Sigrid Nikutta, Leiterin DB Cargo, zuvor Chefin der BVG. Die Berliner Verkehrsbetriebe, Frau Nikutta, haben sich in ihrer Zeit zu schwarzen Zahlen hochgearbeitet, weil auch die Zahl der Fahrgäste stark gestiegen ist, um 20%. Da waren Sie zufrieden wahrscheinlich nach 10 Jahren.
Ja, ich war sehr zufrieden damit. Also sowohl die Zahlen als auch das Image. Es war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, es kann eigentlich nicht mehr besser werden. Also kannst du auch was anderes machen.
Das war vor Corona. Die Pandemie hat natürlich zu Umsatzeinbrüchen geführt, zu Ärger auch, gerade was die BVG betrifft. Umsetzung der Maskenpflicht ist natürlich ein schwieriges Thema. Sind Sie im Moment eigentlich so im Hinterkopf ein bisschen froh, dass Sie zurzeit mit dem Fahrgastgeschäft wenig zu tun haben?
Naja, ich habe mit dem Fahrgastgeschäft natürlich schon einiges zu tun. Im Vorstand der Deutschen Bahn sind wir ja gesamtverantwortlich und da diskutieren wir das Thema sehr, sehr oft. Wie ist es im Regionalverkehr, im Busverkehr und natürlich im Fernverkehr?
Ja, weil Fernverkehr sehen wir ja überall die großen Plakate. Regionalverkehr, glaube ich, stöhnen viele Leute über die Enge. Bleiben wir mal bei der BVG. BVG und Bahn, und wir hatten es vorhin auch so ein bisschen, stehen ja beide im Zentrum der Debatte über Verkehrswende.
Ja.
Also beispielsweise, Sie haben gesagt, Metropole Berlin, straßenverkehrsautogerecht. Glauben Sie an ein autofreies Berlin, zumindest eine Innenstadt, zu unserer Zeit noch oder zu der Zeit unserer Kinder? Wann?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird deutlich autoreduziert werden. Ich glaube, wir werden dazu kommen, dass in der Innenstadt in Berlin wirklich das Primat der Fußgänger und Radfahrer sein wird und gescherter Automobile, also geteilter Automobile. Nicht mehr so dieses Privatauto, mit dem man immer vors Brandenburger Tor fährt.
Wie bewegen Sie sich durch die Stadt?
Ich bewege mich zu, ich würde mal sagen, 95% mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Also mit der S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn oder den Bussen.
Und sind immer pünktlich, wo Sie hinwollen?
Ja, eigentlich ja.
Also
in Berlin, in der Taktung in Berlin, wo wir fast überall im Innenstadtbereich den 5-Minuten-Takt oder weniger haben, da, glaube ich, schafft es jeder pünktlich zu sein.
Was soll Frau Nikuta auch anderes sagen, frage ich mich jetzt gerade im eigenen Hinterkopf. Nikuta, bei der BVG, das verbinden viele Berliner, glaube ich, Sie haben das Stichwort auch gesagt, mit Imagekampagnen, weil wir dich lieben, dieses große gelbe Herz, ja, oder der Song ist mir egal. Das war so nach dem Motto, bei uns geht zwar eine Menge schief, aber genau deswegen passen wir gut zu Berlin. Das ist ja so ein ironischer Umgang, auch mit eigenen Fehlern. War das eigentlich, kostete das Mut, das durchzusetzen?
Frau Heise, das kostete enormen Mut und es war gegen ganz viele Widerstände. Sowas hatte es noch nicht gegeben. Unsere sehr geschätzte Pressesprecherin bei der BVG verließ, daran erinnere ich mich bis heute, die Vorstandssitzung, wo wir das beschlossen haben, schreiend mit den Worten, ihr spinnt doch alle. Als wir beschlossen haben, Hashtag, weil wir dich lieben, 15. Januar, wir gehen raus damit. Mhm. Es war klar, wir haben im Vorjahr schwarze Zahlen geschrieben. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, sobald es schwarze Zahlen geben wird, dann gibt es die Imagekampagne. Aber es gab auch am 1. Januar die Preiserhöhung. In dieser Mischung war es natürlich durchaus anspruchsvoll.
Anspruchsvoll, ja. Na gut, es war eigentlich ein ganz schlechter Zeitpunkt, oder?
Ich meine. Es war, aber es gibt nie den richtigen Zeitpunkt dafür. Aber es führte auch genau zu dem, was unsere Pressesprecherin vorher gesagt hatte. Ein riesen Shitstorm brach los in allen sozialen Medien. Und wir saßen da und ich saß da und war schon so ein bisschen so, ob das wohl richtig war? Unser Marketingchef kam und sagte, toll, wir haben Reichweite bis nach New York. Und ich saß da so und dachte, oh Mann, so ein bisschen positive Resonanz wäre ja auch gut.
Selbstkritik oder was ist dann in Ihnen in so einem Moment?
Ich sag mal, ich gehöre schon zu den Menschen, die Entscheidungen, die sie treffen, auch immer wieder überdenken und prüfen. Ich diskutiere das da nicht öffentlich, dass ich gerade drüber nachdenke, ob es vielleicht eine richtige oder doch nicht so eine richtige Entscheidung war. Aber ich denke schon drüber nach. Und genauso war es in diesem Moment. Und als dann das Blatt sich wendete und auf einmal es eine extrem positive Resonanz gab auf unsere Werbekampagne, da waren wir alle schon erleichtert.
Ich hätte übrigens gedacht, dass Güterwagen sich jetzt für solche Kampagnen nicht eignen, für solche Imagekampagnen. Aber jetzt bin ich auch auf den Satz gestoßen, DB Cargo, wir sind Güter. Meint, die anderen sind nur gut, wir sind Güter. Sind das so Sprüche für die Betriebsseele? Manchmal denkt man ja auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ranwanzen, ist ja auch so eine Gefahr, oder?
Andere sind gut, wir sind Güter. Genau, das ist der Slogan. Was wichtig ist in Veränderungsprozessen, ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens mitzunehmen und ihnen den Stolz auch zurückzugeben, den sie auf ihr Unternehmen haben können.
Aber macht denn das Sprüche? Fühlen sich die Mitarbeiter da nicht vielleicht ein bisschen verschaukelt?
Sprüche sind das Band, drum. Mehr ist es nicht. Ne? Natürlich muss es eine Menge Inhalt geben, aber am Ende kommt es auch auf einen Griff, auf einen griffigen Spruch an. Und genau das ist er.
Ich hätte gedacht, dass Sie, Frau Nikuta, BWL oder irgendwas Technisches studiert hätten, aber nein, Sie haben Psychologie studiert. Dann habe ich gedacht, vielleicht kommt da dieses Verben, dieses, das ist die, vielleicht die Psychologin in Ihnen auch, dass Sie da so einen Hang haben oder so.
Der Hang hat sich entwickelt, Frau Heise, weil ich habe einen Hang dazu, mir wirklich tief zu überlegen, wie bekomme ich Veränderungen in Unternehmen hin. Und ich bin im Fachjargon eine Vertreterin der systemischen Theorie. Also all das, was eine Organisation braucht, um sich zu verändern, ist in der Organisation selber. Es ist nur manchmal etwas verschüttet und du musst die Zugänge dazu freilegen.
Sigrid Nikuta zu Gast. Gucken wir doch noch mal ein bisschen in Ihrem Leben zurück. Sie haben Ihr Geburtsjahr schon genannt, 1969. Sie sind in Szczytno in Polen geboren. Aussprechen kann ich es nicht. Im Alter von wenigen Wochen sind Ihre Eltern nach Ostwestfalen gezogen. Heißt es Spätaussiedler?
Genau.
Eine Familie Spätaussiedler?
Meine erste Zugfahrt ging quasi von Warschau nach Friedland. Da war damals so ein Aufnahmelager für Spätaussiedler. Das war meine erste Zugfahrt im Alter von irgendwie 8 Wochen.
Aber es wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich erinnere mich daran.
Nein, aber ich habe viel davon erzählt bekommen.
Weil die Familie sich so umstellen musste, weil das ein ganz neues Leben war, was da auf einen wartete?
Ja, das war das gewünschte Leben, aber es war nur meine Mutter und meine Oma und ich, die mit dem Personenzug gefahren sind. Mein Vater und mein Onkel sind damals mit einem Güterwagen gefahren, weil sie noch jede Menge Vieh mitgenommen haben.
Ach, Vieh.
Vieh, das war damals offensichtlich so üblich. Man hat also jede Menge Vieh mitgenommen, hat dann eine Woche gebraucht. Und in Deutschland angekommen, hat man das Vieh verkauft. Und das war quasi dann das erste deutsche Geld, was man hatte.
Ach so, weil ich dachte jetzt gerade, in so einem Übergangslager haben Sie die Tiere ja wahrscheinlich
nein,
nicht
mitnehmen können. Nein, die wurden dann direkt, genau. Direkt verkauft.
Hatte Ihre Familie oder hatten Sie in den 70ern so einen Status als Migrantin? Oder haben Sie, wie war das?
Nein, eigentlich nicht. Also das da in Ostwestfalen war das jetzt irgendwie so nicht üblich. Also kann mich jetzt an keine Besonderheit erinnern. Also ich fühlte mich halt wie jemand, der in Ostwestfalen lebt.
Ja, gut, Sie sind da ja auch. Aber also in Ihrer Familie spielte da das Spätaussiedlersein eine Rolle? War das Thema? War Polen ein Thema?
Also Polen war ein Thema, als dass meine Eltern sehr froh waren, Polen verlassen zu können und uns Kindern auch kein Polnisch beigebracht haben. Meine Eltern sind aber immer dann, wenn wir Kinder etwas nicht verstehen sollten, ins Polnische gewechselt, was mich als Kind wirklich sehr geärgert hat und dazu geführt hat, dass ich immer gedacht habe, wenn ich groß bin, lerne ich Polnisch.
Und tatsächlich haben Sie ja irgendwann wirklich Polnisch gelernt, weil Sie für auch die Deutsche Bahn in einer ihrer früheren Stellen, tatsächlich auch in Polen gearbeitet haben.
Genau, also ich habe dann ganz ordentlich Polnisch gelernt und habe dann für die Deutsche Bahn auch in Sapsche im ehemaligen Hindenburg gearbeitet, in Schlesien.
In Ihrer Zeit, also in der Zeit, als Sie Kind waren, da galten ja noch so Sätze wie, das tut ein Mädchen nicht. Gab es sowas in Ihrer Familie?
Das ist spannend. Diese Sätze gab es nicht, weil was ein Mädchen und was ein Junge tut, bei uns in der Familie auf jeden Fall gründlich durcheinander gekommen war.
Warum?
Weil meine Großeltern beiderseits eben in Ostpreußen lebten. Und Ostpreußen war ja dann irgendwann im Krieg sehr gebeutelt und nach dem Krieg polnisch. Und die Erfahrung meiner beiden Großmütter war, du lebst quasi im gleichen Ort, dein Haus ist aber abgebrannt, dein Mann ist verschwunden oder tot und du lebst in einem neuen Land und bist quasi auf dich alleine gestellt mit deinen Kindern. Und ich glaube, das hat alles durcheinander gebracht.
Das heißt also, dass Frauen für sich sorgen, das war irgendwie Standard in ihrer Familie.
Das mussten sie ja und das hat sich dann auch durchgezogen.
Also das heißt, für sie als Mädchen bedeutete das nicht, sie mussten um Sachen kämpfen, die ihr Bruder oder ihre Brüder so bekommen haben. Das war ausgeglichen. Wie war das so mit sich große Ziele stecken? Also beispielsweise Schullaufbahn. Also sind Sie da gefördert worden von zu Hause? Weil Sie sind ja offenbar eine Person, die sich durchaus große Ziele steckt. War das von Kindheit an so?
Ja, also ich habe schon vermittelt bekommen, auch ganz, ganz stark durch meine Oma, die bei uns wohnte, dass Bildung extrem wichtig ist. Mhm. Die hatte immer den Spruch, das Einzige, was nicht verloren gehen kann, ist das, was du im Kopf hast. So, und deshalb spielte Schule schon eine große Rolle bei uns. Aber ich war auch schon als kleines Kind extrem klar in dem, was ich wollte. Zum Beispiel wollten meine Eltern nach den Gesprächen mit den Lehrern, haben die gesagt, die Lehrer sagen, du kannst aufs Gymnasium oder auch auf die Realschule, also gehst du besser auf die Realschule, ne, damit du es nicht zu schwer hast. Die meinten das wirklich sehr gut mit mir. Und da habe ich entschieden, nee, mache ich nicht, ich gehe aufs Gymnasium, Punkt.
Und sind dann aufs Gymnasium gegangen?
Ja, klar.
Und haben sich dann da durchgebissen.
Genau, ich wusste dann auch, das muss ich schon alleine machen, habe ich auch.
Hatten Sie jemals, also wenn Sie das so schildern, Sie schildern es ja nicht umsonst, sondern weil Sie auch glauben, dass man daran was ablesen kann, sich also so dieses Durchbeißen, haben Sie manchmal auch den Punkt, wo Sie sagen, jetzt habe ich mir aber doch vielleicht ein bisschen viel zugetraut?
Eigentlich nicht. Natürlich habe auch ich mal gute und mal schlechte Tage. Aber das Wissen, dass am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass es gut wird, sehr groß ist, das hilft.
Sie haben als Erste in Ihrer Familie studiert oder war das schon, weil Sie gerade sagten, Bildung war so ein großes Thema?
Ja, jetzt, wo Sie es sagen, stimmt, ich habe als Erste studiert, weil meine Eltern einfach nicht die Möglichkeit hatten, da in Polen, dort, wo sie wohnten, zu studieren. Aber das war jetzt eher eine Selbstverständlichkeit.
Und dass Sie dann Psychologie, Pädagogik, also mit welchem Ziel haben Sie studiert? Wussten Sie, was Sie werden wollen?
Das ist jetzt so ein bisschen geschlechtertypisch. Ursprünglich war meine Idee, Gefängnispsychologin zu werden.
Wie kam Sie darauf?
Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und hatte viel darüber gelesen, kannte auch den einen oder anderen Psychologen und mir war klar, Gefängnispsychologe ist mein Traumjob. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich mein erstes Praktikum im Gefängnis gemacht habe. Und da dachte ich mir, ach, überleg nochmal, ob du dich nicht doch in eine andere Richtung bewegst. Und dann bin ich sofort in Richtung Wirtschaft gegangen. Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie.
So, und jetzt, was ist daran jetzt geschlechtsspezifisch? Also ich dachte jetzt käme so ein total weiblicher Wunsch, in Anführungsstrichen weiblicher Wunsch. Aber jetzt Wirtschaft, in die Wirtschaft gehen?
Ja, das in die Wirtschaft nicht mehr ist, da in die Wirtschaft nicht, aber so dieses erste Arbeiten mit Gefangenen, das war jetzt schon noch so ein bisschen geschlechtertypisch.
Sigrid Nikutta ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Chefin von DB Cargo. Und wie wir gehört haben, liebt sie Herausforderungen. Und wir waren gerade beim Stichwort geschlechtertypisch. Und geschlechtertypisch ist, glaube ich, ihr Arbeitsplatz nicht unbedingt. Das ist eher vielleicht eine Herausforderung. Das Arbeitsumfeld zu 90% sind es, glaube ich, Männer. Stimmt das noch?
Zu 80 mittlerweile.
Zu 80. Genau. Weil Sie was dran gedreht haben in den paar Monaten schon?
Nein, in den paar Monaten habe ich nur bei DB Cargo im Vorstand mit meinem Aufsichtsratschef ein bisschen was zusammengedreht. Ansonsten gibt es glücklicherweise hier in der Bahn eine riesige Dynamik in Richtung mehr Frauen ins Unternehmen, mehr Frauen in Führungspositionen. Und das ist schon der Erfolg davon.
Welchen Ton muss Frau denn da als Chefin treffen?
Oh, Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, den Ton gibt es so nicht, den man treffen muss. Es ist sehr abhängig davon, wo sie sind. Also, wenn ich an einem Rangierbahnhof bin oder in einer Instandhaltungswerkstatt.
Sind Sie denn da öfter?
Müssen
Sie
ja, da bin ich durchaus öfter, weil natürlich die Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen da ganz wichtig ist für das, was ich mache. Dann muss ich einen anderen Ton haben, als wenn ich mit Politikerinnen und Politikern rede oder wenn ich im Vorstand diskutiere. Also Sie müssen schon die ganze Bandbreite an Tönen haben.
Und ist das was anderes, als wenn ein Mann da auftaucht? Meinen Sie, Männer müssen nicht so eine Bandbreite vorweisen? Ist das also Frau-Mann-Unterschied?
Ach, das würde ich, glaube ich, weniger sehen. Ich glaube, dass, wenn ich mal so ein bisschen schwarz-weiß male, glaube ich, dass Frauen das besser können. Dass Frauen da durchaus besser sind, sich auch auf ihr Gegenüber einzustellen.
Mhm. Psychologin wieder.
Ja, manchmal so kommt bisschen. Es durch, aber auch nur manchmal.
Es gibt ja, also es wird vielen Frauen in Führungsetagen nachgesagt, dass sie eigentlich total männliche Attitüde annehmen, dass sie sich eben so versuchen oder meinen, besser durchkämpfen zu können. Vielleicht auch eher unauffälliger zu sein in diesen grauen Herrenrunden. Sie sind ja schon von der Erscheinung her eher auffällig, eher klein, eher zierlich, aber sehr auffällig gekleidet, jetzt hier in DB Rot, oder? Ist doch DB Rot.
Genau, Sie haben das ist tatsächlich DB Rot, ja. Rot,
denn bei der BVG haben Sie eher gelb oder...
Genau, da habe ich oft habe ich oft BVG gelb oder unser Urban Jungle Sitzmuster getragen.
Ja, genau. Wollen Sie sich abheben von den Männern? Auch schon so? Also ist das ein bisschen auch...
Also als Frau in Führungspositionen können Sie es im Grunde öffentlich gar nicht richtig machen. Egal, was Sie machen, wird kommentiert. Wenn ich nur dunkelblau und grau tragen würde, würde jeder sagen, ach, was ein Mäuschen, fällt gar nicht auf. Trage ich rot, gelb oder grün, sagt jeder, oh, wie auffallend. Also, dass die Kleidung kommentiert wird, und gerne auch die Größe und die Körperstatur. Das ist etwas, was nur bei Frauen gemacht wird.
Mhm. Nervt es überhaupt, auf Frau in Führungsposition angesprochen zu werden?
Am Anfang meiner Karriere hat es mich total genervt. Und ich habe lange überlegt, was ich damit mache. Und dann hat mir eine ältere, sehr erfolgreiche und erfahrene Managerin, Kollegin gesagt, Sigrid, du musst Stellung beziehen, denn solange du noch eine Exotin bist, solange ist es wichtig, dass du da auch ganz klar formulierst, dass es so nicht sein kann und wir dringend mehr Frauen in Managerinnenpositionen brauchen.
Mhm. Können Sie denn das jetzt tatsächlich mehr befördern?
Absolut. Jetzt kann ich es. Ich habe bei der BVG ganz öffentlich damit angefangen und jetzt auch natürlich bei der Bahn. Und da, gerade bei der Bahn, können wir da schon auch mit dem Unternehmen Zeichen setzen, weil wir auch sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Und das freut mich enorm.
Sie haben noch eine andere Herausforderung, die auch immer wieder in der also veröffentlicht wird, auf die Männer, glaube ich, selten bis nie angesprochen werden, nämlich auf ihre Familie. Also sie sind Managerin und haben 5 Kinder. So, ich glaube, ich weiß von kaum einem Manager männlichen Geschlechts, wie viele Kinder er hat. Bei Ihnen weiß man das natürlich,
ja, weil
es so ungewöhnlich ist.
Genau, das ist sehr, sehr spannend. Ne? Es gibt ja Manager, die haben 13 Kinder und lange Unternehmen geführt. Da würde man ja bei einer Frau sofort die Tonation bekommen, das ist doch gar nicht möglich. So ein bisschen ist das bei mir auch, weil das immer so als leichter Kontrast dargestellt wird. Wie kann man eigentlich 5 Kinder haben und dennoch Managerin sein?
Und wie kann man überhaupt 5 Kinder haben wollen und gleichzeitig Karriere haben wollen? Ja,
genau.
Wie kam es denn dazu?
Ich bin eine Vertreterin davon, zu zeigen, es ist möglich. Es ist alles möglich, was Frau sich vornimmt. Ich sage nie, dass es leicht ist. Das ist es definitiv nicht, aber es ist möglich.
Es ist möglich, wenn jemand im Hintergrund die Familie managt, so wie es bei männlichen Managern ja oft die Frau ist, die die Familie im Hintergrund managt. Bei Ihnen ist es Ihr Mann.
Ganz genau. Aber bei männlichen Managern wird das als selbstverständlich irgendwie vorausgesetzt. Mhm. Wenn jemand sagt, ich habe so und so viele Kinder, dann ist klar, das wird schon irgendwie jemand machen. Und genauso ist es bei mir auch.
Mhm. Ihr Mann ist aber dann irgendwann mal ausgezeichnet worden als Vater des Jahres. Ist das gerecht?
Ja, es ist, es war eine Anerkennung dafür, denn noch ist das Rollenmodell, was mein Mann hat, sehr ungewöhnlich. Also auch mit einem akademischen Hintergrund irgendwann auszusteigen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt komplett um die Familie für eine ganz, ganz lange Zeit. Und deshalb, diese Auszeichnung ist eben eine Auszeichnung, die in Kombination mit der Managerin des Jahres vergeben wird, um zu zeigen, dass halt hinter dieser Managerin dann eben auch ein Manager steht.
Ich habe gedacht, das ist gut, dass Sie das auch klären. Ich habe mich befürchtet, der eine wird Vater des Jahres und die andere wird Rabenmutter. So.
Nein, Rabenmutter ist manchmal in den Medien korportiert, aber damals bin ich Managerin des Jahres geworden, im Jahr 2012.
Würden Sie Ihren Töchtern den gleichen Weg, wie Sie ihn beschritten haben, empfehlen?
Meinen Töchtern muss ich gar nichts empfehlen, die haben ein Selbstverständnis dazu.
Sigrid Nikutta, Chefin der Bahn, Sparte Gütertransport, hier bei uns zu Gast. Sie lieben nicht nur die Schiene, sondern auch Pferde, oder? Sie sind immer mal auf der Galopprennbahn abgelichtet worden, jedenfalls.
Frau Heise, ich zuckte gerade.
Ja,
weil,
Sie haben richtig zusammengezuckt.
Genau, weil so Pferde, ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die reiten. Die Galopprennbahn in Hoppegarten, die hat es mir aber schon angetan. Dieses historische Ambiente dort, das finde ich unglaublich. Man hat so dieses mundäne Gefühl der Jahrhundertwende, wenn man dort ist. Inklusive Kleidung mit Hut und all dem, was dazu gehört.
Ja, so ein bisschen ungewöhnlich und auffallend, das gefällt Ihnen schon.
Genau, das finde ich immer sehr schön und dort trifft man immer sehr nette Leute. Das heißt, ich bin öfter dort.
Ist das entspannt, obwohl es auch in der Öffentlichkeit ist oder wobei entspannen Sie am besten?
Also es ist mega entspannt, also in Hoppegarten zu sein und einfach so ein bisschen Pferde und Leute gucken, das entspannt. Ansonsten ist, ich sag mal, sobald ich nach Hause komme, bin ich in einer anderen Welt. Ja, diese Kategorien Entspannung habe ich gar nicht. Also ich habe keine Hobbys, weil ich dazu überhaupt keine Zeit mehr hätte, ehrlicherweise.
Jetzt würde wahrscheinlich einige sagen, die Familie ist mein Hobby.
Habe ich mal gesagt, gab eine riesen öffentliche Diskussion, ob man seine Kinder als Hobby bezeichnen könnte.
Okay, also sie hat keine Hobbys. Sigrid Nikutta war hier zu Gast. Dankeschön, Frau Nikutta, für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen herzlichen Dank.